Aber also was mir tatsächlich aufgefallen ist, so in den letzten Monaten beim Beobachten der Berichterstattung über praktisch Politik in China ist, auf der einen Seite klar, der Kontext ist häufig so diese Auseinandersetzung USA, China, Pazifik, Handel und dergleichen, so als im Wesentlichen gegenüberstehende Mächte. Und dann gibt es aber auch natürlich diese Berichterstattung über, was die Regierung macht, beziehungsweise die Kommunistische Partei. Und was da so mit Kongress und dergleichen so passiert und dem Ausbau der Macht von Xi Jinping, der ja momentan sehr federführend mit dabei ist. Und was ich aber immer schwierig fand, ist so einen Einblick zu kriegen in was gibt es eigentlich für Debatten vor Ort unter verschiedenen politischen Gruppierungen und Strömungen und Richtungen und vor allem auch aus einer oppositionellen Sicht heraus. Weil ja ganz häufig dann einfach so, ja, gibt es einfach nicht. Was ja offensichtlich nicht stimmt. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass wegen ja der Zero-Covid-Politik auch große Proteste stattfanden. Aber es gibt irgendwie keinen Akteur, der so greifbar ist. Und da würde ich einfach direkt vielleicht einsteigen und die Frage stellen, wie ist denn eine Opposition und vor allem auch eine linke Opposition in China als Akteur überhaupt erkenntlich?
Also, es geht ja jetzt um jetzt, ne, um heute quasi oder in
Genau,
letzter
ja.
Zeit. In dem Buch geht es ja historisch auch um andere Phasen. Ne. Da gab es natürlich Veränderungen. Jetzt, im Moment ist es halt natürlich eine sehr schwierige Phase, weil es seit etwa Mitte des letzten Jahrzehntes, also 2015, etwa eine sehr starke Repression gibt, die auch eben schärfer ist als vorher, auch gegen linke Kräfte, explizit auch gegen linke Leute. Sowohl Leute, die jetzt was weiß ich, Arbeiterinnen in ihren Kämpfen unterstützen, als auch feministische Gruppen. Und das Ganze hat sich dann nochmal 2018 nochmal deutlich verschärft, sodass heute tatsächlich sowohl jetzt linke Zusammenhänge als auch linke feministische Zusammenhänge öffentlich sich sehr, sehr stark zurückhalten müssen, solange sie in China sind. Und deswegen ne, natürlich gibt es Debatten und die Leute tauschen sich aus und die treffen sich und da werden Texte geschrieben und diskutiert. All das passiert ja, aber die Leute sind halt sehr vorsichtig, was davon nach außen dringt. Im letzten November, was du erwähnt hast, gegen die Null-Covid-Politik, da gab es ja Zusammenhänge, die dann auch da aktiv geworden sind, auf der Straße waren. Da waren auch Leute dabei, die halt schon jahrelang in Diskussionen sind und in linken Zusammenhängen. Aber die erscheinen halt nicht mit Gesicht und die erscheinen halt nicht mit irgendeiner Organisation oder sowas. Und oft, die haben auch keine Website oder so, wo man dann hingehen kann. Und die, ne, und wenn sie eine haben, dann werden sie nicht sich also explizit als Oppositionelle zum Beispiel zeigen, sondern werden halt zum Beispiel bestimmte soziale Missstände thematisieren, aber das eben nicht in so einem linken Diskurs, den wir von hier kennen, weil sie überwacht werden, weil eben in dieser Phase 2015 bis 18 und auch danach, halt viele Leute auch festgenommen wurden, ins Gefängnis gesteckt wurden und so weiter. Und deswegen ist es halt schwierig, auch von außen, aber auch in China selber jetzt so, dass diese linken Zusammenhänge so zu identifizieren oder so öffentlich mitzubekommen, das ist sehr schwierig.
Ist es dann vor Ort leichter, dies zu identifizieren und mitzubekommen und vielleicht auch anzudocken bei diesen Diskursen?
Ja, sicher, weil also ne, weil jetzt auch dort funktionieren ja linke Zusammenhänge viel auch über ne, Leute, die zusammen in der Stadt wohnen oder sich kennen, sich besuchen und debattieren und sowas geht ja. Also man kann sich ja treffen und Texte diskutieren oder Bücher übersetzen oder solche Sachen machen. Also solche Zusammenhänge gibt es. Aber eben das dringt halt jetzt nicht, also die stellen sich halt nicht so nach außen hin dar, wie das hier jetzt linke Gruppen halt machen können. Sowas geht halt im Moment da ganz schwierig nur.
Das heißt schon mal auf jeden Fall in der Art und Weise, wie aufgetreten werden kann, ein großer Unterschied aktuell. Ich würde da auch gleich noch mal so auf die historische Entwicklung eingehen, aber ich glaube vorher, also wir haben ja jetzt beide schon von Linken gesprochen und ich glaube, es ist gerade in diesem Kontext auch notwendig, dieses Linkssein noch mal zu thematisieren, weil es ja tatsächlich die Situation ist, dass die Regierungspartei und die einzige Partei sich ja als kommunistisch bezeichnet. Und dementsprechend ja auch in so einem öffentlichen Diskurs, sagen wir mal aus der bürgerlichen Mitte heraus oder so, das Ganze eh als links gesehen wird, was in China passiert an Staatsapparat und Herrschaftsausübung. Was ja aber dann die Frage aufwirft, okay, und was ist dann eigentlich wirklich eine linke Position in diesem Kontext? Also welche politischen Auseinandersetzungen sind da eigentlich die Zentralen, die definieren auch, was eigentlich links ist und was nicht.
Ja, also erstmal ne, zum Regime selber, also in der oppositionellen Linken in China ist halt klar, dass das ne, dass es, in China herrscht Kapitalismus, das ist ein autoritäres Regime. Das andere, also ne, wie sich Leute dort verstehen als oder was ihre Inhalte sind, das unterscheidet sich gar nicht so groß. Also es geht natürlich um Kapitalismus, es geht da um Ausbeutung, um die Bedingungen von Leuten in den Betrieben. Und da geht es dann sowohl ne, um ihre materiellen Bedingungen, also Löhne, Einkommen, Arbeitsbedingungen, die ja in vielen Sektoren auch sehr schlecht sind. Es geht natürlich um den autoritären Staat, die Überwachung. Es geht um feministische Inhalte, was ne, sehr wichtig ist in China, auch im Zuge ne, der Ein-Kind-Politik. Die gibt es jetzt schon etliche Jahre nicht mehr, aber diese Geburtenkontrolle, der Druck jetzt auf Frauen, mehr Kinder zu, für die Nation quasi, mehr Kinder zu gebären und wie sie sich dagegen wehren. Und dann gibt es natürlich auch Zusammenhänge, die gegen jetzt rassistische Ausgrenzung sich positionieren. Also da geht es hauptsächlich um Leute, die, zum einen geht es um Leute, die vom Land kommen, halt aus bestimmten Provinzen, die auch rassistisch ausgegrenzt werden, diskriminiert werden. Und es geht natürlich auch um Xinjiang und die muslimischen Bevölkerung, wo ja ein sehr brutales Unterdrückungsregime herrscht im Moment. Alle diese Themen tauchen in diesen Debatten auf, also unterschiedlich natürlich, nicht alle Linken diskutieren alles. Und ne, um das nochmal deutlich zu machen, die debattieren auch Sachen, die jetzt aus anderen Ländern kommen, so wie das hier halt auch ist. Also das ist jetzt nicht nur eine isolierte chinesische Szene oder so, sondern die nehmen natürlich Diskussionen über Dekolonisierung oder eben feministische Strömungen, solche Sachen nehmen die natürlich auch auf und debattieren die auch.
Ich finde es tatsächlich sehr schön zu hören, wie gleich eigentlich, also so die klar, die Situation ist immer eine andere in den unterschiedlichen Ländern, aber so die Ansprüche und Ansätze und die Themen, die sich daraus entwickeln, ob das jetzt feministische Kämpfe sind oder Arbeitskämpfe oder soziale Kämpfe, dass das doch so eine gewisse Ähnlichkeit hat, finde ich irgendwie gerade auch so sehr interessant. Mit natürlich jetzt dieser Einschränkung, dass es halt keine klassisch eine europäische Sichtweise auf Bewegung sozusagen offizielle Organisationen mit Webseiten und dergleichen gibt, wo das Ganze stattfindet. Vielleicht an der Stelle den Blick auch so ein bisschen zurück über die Entwicklung in den letzten Jahren, weil in deinem Buch geht es ja auch genau darum, über auch eine historische Entwicklung der Linken in China. Wie hat sich das Ganze eigentlich geändert? Weil, also ich habe im Kopf, dass 1978 so die Wende einsetzt, wo praktisch tatsächlich mehr und mehr kapitalistische Mechanismen auch aufgenommen werden, heißt auch eine Abweichung von einer sozialistischen Planwirtschaft. Stück weit, muss man vielleicht dazu sagen. Aber es gibt ja schon seit Anfang an, seit der Revolution eigentlich und seit dem Entstehen der Volksrepublik China, wie wir sie heute haben, auch schon Stimmen, die gesagt haben, nee, so diese maoistische Grundidee ist erstmal nicht das, was wir wollen.
Ja, genau. Also Kritik gab es natürlich von vornherein, auch im Bürgerkrieg quasi in der Zeit, als die KP sich halt formiert hat, erst auf dem Land organisiert hat und dann gegen die nationalistischen Kräfte gekämpft hat. Also auch innerhalb der Partei, und auch damals gab es dann schon Machtkämpfe und Säuberungen. Und eine Fraktion halt um Mao hat sich damals durchgesetzt. Also diese Debatten um die Inhalte und dann Kritik an bestimmter linker Politik gab es schon vor 1949 und der Staatsgründung und dann halt auch weiterhin in den 50er Jahren und danach. Ich finde es halt wichtig, schon ernst zu nehmen, ne, dass in der Zeit versucht wurde, halt so einen Sozialismus aufzubauen, also mit der Vorstellung von damals, dass man halt, ne, muss das Land industrialisieren, man muss quasi durch so eine Phase der Akkumulation und der Aufbau einer modernen Industrie durch und dann irgendwann später kann man halt auch den Kommunismus erreichen. Das war ja das Versprechen, was jetzt auch in Osteuropa, in der DDR und woanders gab. Und dass dann aber innerhalb, also in diesem Prozess quasi des Aufbaus, der Verstaatlichung, Planwirtschaft und so weiter, dann soziale Widersprüche aufgetaucht sind, die wiederum dann zu einer neuen Konfrontation, also eigentlich eine Klassenkonfrontation oder von Konfrontation zwischen ja, der neuen, ne, herrschenden Elite und dann halt Teilen der, ne, der neuen Unterdrückten, sage ich mal, ausgebeuteten Arbeiterinnen Bauern und so weiter, dass diese Auseinandersetzungen dann halt sich entwickelt haben. Und aus diesen Auseinandersetzungen wiederum halt auch so eine Art, immer wieder eine linke Kritik am Regime und an den Bedingungen. Das kann man halt, das macht das Buch halt, ne? Dass ich halt gucke in den 50er Jahren, ich nehme mir dann halt so die wichtigsten Bewegungen raus, Streikbewegungen 56, 57 zum Beispiel, oder gucke mir halt einen Teil der Rebellenbewegung in der Kulturrevolution an und schaue halt, welche linken Forderungen wurden da entwickelt, gegen das neue Regime.
Dann wäre direkt die Frage, wie konkret werden dann diese linken Forderungen eigentlich? Also so mit Blick auf gerade so Arbeitssituationen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, klar, dass es um Fragen von Lohn geht und von Arbeitsrechten und Arbeitsschutz auch. Aber geht es auch darüber hinaus um die Frage von, wie Arbeit generell organisiert wird und wem eigentlich die Produktionsmittel gehören?
Ja, genau. Also es geht um beide Fragen letztendlich immer wieder. In den 50er, also Mitte der 50er Jahre, war gerade die Verstaatlichung war gerade abgeschlossen. Das hat halt ein paar Jahre gedauert, seit 49, die war dann gerade abgeschlossen. Und die damals die Streiks getragen haben, waren halt Arbeiter und Arbeiterinnen, die erwartet hatten, dass quasi jetzt mit der Verstaatlichung ihre Bedingungen besser werden. Das war das eine, und sie wurden halt nicht besser oder nicht entscheidend besser. Und das andere, was sie erwartet haben, dass sie jetzt tatsächlich quasi die Macht haben in den Betrieben. Und das war ja Teil der Versprechung. Und sie merken dann halt schnell, dass es aber nicht so ist, sondern dass ihnen halt so ein Chef vor die Nase gesetzt wird. Das System orientierte sich ja stark auch am sowjetischen Modell damals, dass es halt einen, ne, so einen staatlichen Manager quasi von dem Betrieb gab, und der halt im Prinzip bestimmt, wo es lang geht. Und die Arbeiter und Arbeiterinnen selber hatten halt relativ wenig Einfluss. Und das heißt, es ging auch, ne, um, wie du gerade sagst, es ging auch um die Form, wie lebt man, welchen Einfluss hat man auf die Bedingungen, verwalten wir jetzt unseren Betrieb selber oder nicht. Und diese Auseinandersetzung ist dann später, jetzt in den 60er Jahren und auch in den 70er Jahren nochmal in ähnlicher Weise aufgetaucht. Also beides die Frage von, ne, von Armut, von Ungleichheit, weil bestimmte Gruppen von Arbeiterinnen und Arbeitern in Staatsbetrieben, in den Städten, die haben halt gute Bedingungen gehabt, viele andere haben halt prekäre Bedingungen gehabt. Also wir haben tatsächlich auch so ein Zweiklassensystem nochmal, wo, was wir jetzt aus dem Westen ja auch kennen, dass es halt Leute gibt, die haben permanente Verträge und andere haben halt nur Zeitverträge oder sind halt prekär beschäftigt. Und das gab es halt in China auch. Das heißt, es ging auch immer um Gerechtigkeit und Ansprüche. Und es ging halt um wer hat die Macht und was, ne, das immer auch mit dem Ding, was verspricht uns der Sozialismus und was hat er halt eingehalten. Und das bestimmt tatsächlich die Auseinandersetzung in den 50er, 60er und 70er Jahren bis in die 80er, und später ändert sich das dann, weil, wie du vorhin schon angedeutet hast, gab ja ab Ende der 70er Jahre neue Reformen, die so mehr Marktmechanismen eingeführt haben. Letztendlich, ne, der richtige Übergang zu jetzt einem kapitalistischen System, das sehe ich erst in den 90ern, also es hat schon tatsächlich 20 Jahre gedauert, bis das dann abgeschlossen war, und es war auch auf dem Weg gar nicht klar, wo das hingeht, ne? Das war jetzt nicht der Plan. Aber letztendlich hat es eine große Veränderung gegeben, und das hat auch die Kämpfe verändert. Das heißt, ab den 90er Jahren sehen wir dann auch andere, also auch immer noch große Mobilisierungen, aber zum Teil halt mit anderen Zielsetzungen.
Die Zielsetzung, die sich dann wahrscheinlich aber auch einfach auf praktisch dann nochmal konkreter kapitalistische, klassische Arbeitsformen dann fokussieren, oder wie ist das dann zu verstehen, wohin sich das entwickelt?
Genau, also die erste große Bewegung, jetzt, ne, Anfang der kapitalistischen Phase quasi, war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, tatsächlich von den bisher von den Arbeiterinnen in den staatlichen Betrieben in den Städten, die relativ gute Bedingungen haben, die halt quasi versucht haben, ihre Bedingungen zu verteidigen. Also es war ja so ein defensiver Kampf, eine große Mobilisierung, ne, auch hauptsächlich in den alten Industriezentren im Nordosten zum Beispiel, wo Restrukturierung, die Umstrukturierung der Betriebe dazu geführt hat, dass viele Leute halt entlassen wurden oder plötzlich halt viele Sozialleistungen verloren haben oder Lohnkürzungen und sich dagegen gewehrt haben. Also das war quasi so der letzte Kampf der sozialistischen Arbeiterklasse, könnte man sagen. gegen diese Veränderungen. Und danach finden wir halt vor allem die Bewegung der Wanderarbeiterinnen. Das gab es halt vorher, also Wanderarbeiterinnen gab es auch im Sozialismus, also man kann es deutlich sagen, also Leute vom Land, die vorübergehend in die Stadt durften, zum Arbeiten unter prekären Bedingungen. Aber das wurde halt extrem ausgeweitet, vor allem in den 90er Jahren. Und auch natürlich mit Hilfe westlichen Kapitals, das halt in Sonderwirtschaftszonen investiert hat. Und da ist dann halt praktisch die chinesische Ökonomie eingebunden worden in die Weltökonomie und ist halt, damals hat man immer gesagt, die Fabrik der Welt geworden. Für Jüngere ist das halt, ne, die sind damit aufgewachsen, dass die Sachen aus China kommen. Ich kenne noch eine Zeit, wo die Sachen eben aus Japan kamen oder aus Taiwan oder Korea und dieses, dass China halt zum Zentrum geworden ist, das ist halt tatsächlich erst in den 90er und 2000er Jahren und dann haben natürlich jetzt, ne, sehr vergleichbare Bedingungen in den Fabriken, ne, die im Kapitalismus wie jetzt meinetwegen auch Arbeiterinnen in den sogenannten Maquiladoras in Lateinamerika, also in Mexiko und so weiter, oder anderen Weltmarktfabriken, ne, wo ausländisches und inländisches Kapital halt quasi Fabriken hochzieht und die Leute oft Migranten halt ausbeutet.
Aber genau diese Kämpfe in den 90ern und dann auch 2000ern sind ja dann 2010 auch wirklich zu so einem Höhepunkt gekommen mit einer ganzen Streikwelle von WanderarbeiterInnen eben zur Verbesserung der Bedingungen, was eigentlich relativ beeindruckend ist, das dann auch tatsächlich hinzukriegen. Wir können vielleicht gleich auch nochmal kurz darauf eingehen, was dann praktisch noch die Pandemiesituation damit gemacht hat, aber bei mir kommt da so ein bisschen die Frage auf, weil wir ganz am Anfang ganz viel von Diskussionssituationen gesprochen hatten, in denen sich Linke irgendwie organisieren und diskutieren. Aber das sind ja ganz konkrete Aktionen im Sinne von, es wird gestreikt, es wird protestiert, was ja auch eine Reaktion auslöst. Und ich frage mich, wie da wirklich der Handlungsspielraum eigentlich ist in diesem Regime für eine linke Politik, die ja auch eigentlich immer einhergeht mit selber machen, auf die Straße gehen, was verändern. Und nicht auf Veränderungen warten.
Wichtig ist halt, dass, ne, je nach historischer Phase unterscheidet sich das schon mal, was ging oder was nicht. Also es gab um jetzt das Beispiel, wo am meisten ging, zu nennen, das war halt während der Kulturrevolution tatsächlich so eine Phase, wo sich linke Gruppen halt, also auch erstmal Arbeiterinnen natürlich organisieren konnten, aber auch linke Zusammenhänge. Ne? Das halt in der Zeit gab es halt diesen Raum, also der, das war jetzt nicht offiziell, da gab es jetzt keine neuen Gesetze oder so, aber die Leute haben halt die Gelegenheit ergriffen, dass in der Kulturrevolution eben so ein Raum war, um auf die Straße zu gehen und sich massenhaft zu organisieren und auch den Raum genommen haben, um jetzt zum Beispiel Flugblätter, Poster, also Plakate oder Zeitungen zu machen und die zu verbreiten. Letztendlich ist es immer so eine Frage von Kräfteverhältnis. Ne? Also es gab halt Phasen, wo das ging, wo sich Leute getraut haben. Manchmal waren die Phasen sehr kurz, manchmal halt auch eben ein, zwei Jahre und da, wo dann halt viel ging und das Regime war entweder im Umbruch und hat das halt zugelassen oder es war tatsächlich in der Krise, wie das in der Kulturrevolution war und dann gingen halt bestimmte Sachen und in anderen Phasen ging das halt nicht öffentlich oder nicht in demselben Maße und dann mussten die Leute halt Zirkel gründen, diskutieren oder konnten halt nur wirklich in Betrieb was machen, in einzelnen Betrieben, aber nicht jetzt in einem öffentlichen Raum. Also das unterscheidet sich je nach Phase.
Also ich frage mich halt, gibt es dann so konkrete Punkte, wo wirklich auch so eine linke Opposition auch zu einem Einlenken und konkreten Veränderungen geführt hat, wo dann man ja auch merkt, so okay, das Ganze ergibt irgendwie auch etwas am Ende, was ich hier tue, was ich riskiere, hat einen Output auch so.
Was wir ja erwarten, ist, dass jetzt so ein Regime wie das der Kommunistischen Partei nur mit Repression reagieren würde. Ne? Das ist halt so ein bisschen so ein Bild, was manchmal entsteht. Das ist aber auf keinen Fall so, sondern es hat immer wieder auch Zugeständnisse gegeben. Und der Grund war, dass das Regime halt tatsächlich Angst hatte Anfang der 70er, dass sich halt neue Bewegungen entwickeln, die zu einer sozialen Instabilität und auch politischen Instabilität führen. Also das Regime hat immer wieder solche Zugeständnisse gemacht. Bei den Wanderarbeiterinnen, die du gerade genannt hast, und der Streikwelle 2010 hat dazu geführt, dass das Regime erstmal die rechtliche Lage der Beschäftigten verbessert hat. Und es hat auch dazu geführt, dass ihre Bedingungen, ne, also Löhne, Bedingungen in den in den Arbeiterinnenwohnheimen und so weiter, sich halt verbessert haben. Bis etwa, ja, vor 10 Jahren etwa, dann gab es wieder einen Bruch. Also das heißt, der Druck hat tatsächlich zu einer Verbesserung geführt, auch in dem Fall.
Das ist ja eigentlich schon eine sehr positive Botschaft. Und auch mit dem Blick jetzt auf, was ich jetzt so im Kopf habe von diesem Gespräch bisher, so an, es gibt feministische Bewegungen, es geht um Arbeitskämpfe, es geht aber auch um diesen autoritären Staat, sind da ja auch breite Themenfelder da, die aber natürlich auch unterschiedliche Antworten liefern könnten oder wo unterschiedliche Antworten darauf gefunden werden könnten. Und da würde mich jetzt noch kurz interessieren, bevor ich noch so ein bisschen auf die Frage so auch von Internationalismus in dem Kontext kommen möchte, wie die aktuelle linke Landschaft so ganz grob aussieht. Also gibt es da so ganz konkrete auch Strömungen oder so etwas, was man feststellen kann? Oder ist es mehr so eine undurchsichtige Gemengelage?
Also der große Teil, jetzt, ne, das, was ich linke Opposition nenne, also Gruppen, die tatsächlich gegenüber dem Regime eine Kritik entwickeln, da, ne, der große Teil der Leute ist schon beeinflusst von einer Form von Maoismus. Ne? Es sind nicht alle gleich, auch nicht eine Gruppe oder ein Zusammenhang oder eine Strömung. Aber der Einfluss des Maoismus ist schon stark. Und jetzt, es gibt natürlich unterschiedliche Interpretationen und vom Maoismus, und die meisten dieser, ne, relativ jungen Leute, es gibt auch ältere, aber, ne, es gibt auch eine neue, jüngere Generation, die sind halt von einem Maoismus beeinflusst, der eben in den 60er Jahren in der Zeit der Kulturrevolution formuliert wurde. Und die verstehen zum Beispiel, ne, die verstehen jetzt heute China als kapitalistisch und das Regime als unterdrückerisch, und sie wollen halt die Arbeiterinnen und ihre Kämpfe unterstützen. Ne? Das sind so ihre klassischen Haltungen. Sie haben aber auch immer noch die Vorstellung von der Partei, also eben nicht der jetzt existierenden kommunistischen Partei, sondern einer anderen Partei. Manche hoffen dann, dass die KP, die jetzt existiert, dass sie sich nochmal verändern ließe. Andere setzen eher auf eine neue Struktur. Aber das ist, ne, ein Großteil der jetzt, ne, der oppositionellen Linken ist halt vom Maoismus beeinflusst. Und andere sind halt eher von so sozialdemokratischen Vorstellungen, das sind dabei jetzt wesentlich weniger beeinflusst. Die wollen Reformen, die wollen halt so einen Übergang, da geht es auch schon um eine Kapitalismuskritik, aber halt eher auch in so eine Richtung, ne, eine Hoffnung auf eine Demokratisierung. Dann gibt es halt, ne, es gibt schon auch, aber das sind kleinere Gruppen, die beeinflusst sind von Trotzkismus. Da gibt es eine lange Tradition von Trotzkismus auch in China, aber die spielten, also das, ne, die Partei hat einen Großteil der trotzkistisch orientierten Leute halt schon in den 40er und 50er Jahren halt quasi rausgesäubert und unterdrückt. Das heißt, seitdem spielt der Trotzkismus jetzt keine große Rolle mehr.
Aber es klingt eigentlich auch nach einem sehr pluralen und sehr diversen so Gesamtbild eigentlich, an was auch unterwegs ist, was ja wahrscheinlich auch sehr einer Interpretation, die zumindest in Deutschland bei der Linken auch immer wieder vorherrscht, entgegenspricht. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, dass es so Leute gibt, die praktisch sich hier aus einer deutschen Perspektive positiv auf die KP beziehen, also die Kommunistische Partei, und sagen, das ist ja immer noch Kommunismus und fertig, Debatte vorbei, so ähnlich. Und dann gibt es aber auch natürlich so die Position, die sagt, das ist ein autoritäres Regime und das ist böse, so kurz zusammengefasst. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage mit so diesem Blick, was tatsächlich vor Ort so unterwegs ist, und auch zu sehen, wie viele verschiedene linke Gruppierungen zu verschiedenen Themen dann tatsächlich da sind. Wie würde denn eigentlich eine internationalistische irgendwie Solidarität auch tatsächlich dann aussehen, wenn man jetzt die reale chinesische Linke sozusagen als Ansatzpunkt nimmt und sich überlegt, okay, und wie kann ich die unterstützen?
Ja. Also mein erster Punkt ist halt, ne, das überhaupt erstmal ernst zu nehmen und auch ihre Position sichtbar zu machen. Ne? Das ist halt jetzt gerade in der Debatte mit Leuten, die die KP immer noch für sozialistisch halten, für die ist das halt entweder nicht wichtig oder sie blenden das halt auch bewusst aus, dass es halt diese Kritik und diese Bewegung gibt. Oder sie sagen halt, ne, ist nicht so wichtig, weil es viel wichtiger jetzt irgendwie gegen den US-Imperialismus vorzugehen. Und ich denke, es ist halt wichtig, gegen solche Positionen von solchen Leuten halt einfach deutlich zu machen. Es gibt linke Opposition, es gibt Leute, die haben diese